Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung 16. Offenbarung 16, und in unserer Kurzpredigt vor dem Abendmahl möchte ich gemeinsam mit euch den 17. Vers studieren. Der 17. Vers ist der Beginn des letzten Zornschalengerichtes. Wir haben ja gesagt, dass uns in dem Kapitel vorher, Kapitel 15, deutlich gesagt wird, zu verstehen gegeben wird, dass nun die letzten Gerichte, die Zornschalengerichte Gottes kommen. Und Kapitel 16 beschäftigt sich eben mit diesen Zornschalengerichten, und in Vers 17 fängt also das siebte Gericht an. Ich will darauf hinweisen, dass gerade dieser Hinweis, dass die Engel nacheinander diese Gerichte anbrechen lassen, die Zornschalen ausgießen, natürlich von einer Reihenfolge spricht. Und so müssen wir auch das Buch der Offenbarung verstehen oder interpretieren. Es ist schon ein Bericht, der in Reihenfolge passiert. Ja, zuerst wird Schritt 1 gemacht, 2 und 3 und so weiter. Und der Hinweis, dass eben diese sieben Schalen nicht auf einmal losgegossen werden, sondern nacheinander, spricht davon, dass wir hier eine Reihenfolge haben, eine Kontinuation, wie man sagt, ja, und dass nicht alles so im Chaos geschieht. Aber, und das ist, was wir auch beachten müssen, wir müssen beachten, dass in diese zeitliche Reihenfolge, richtige Reihenfolge, immer wieder wir immer wieder diese Einschnitte finden, wo der Bericht dann plötzlich aufhört, die zeitliche Reihenfolge aufhört und plötzlich Dinge erklärt werden, die in der Vergangenheit zurückliegen, oder aber Dinge, die noch in der Zukunft geschehen werden. Wenn wir das erkennen, ja, wir haben 5, manche sagen 7 dieser Einschnitte. Wenn wir das erkennen, dann wird uns manches doch verständlicher in der Interpretation, in dem Verständnis des Offenbarungsberichtes. Ja, und ich möchte euch schon darauf aufmerksam machen, dass die Kapitel 17 und 18 wieder so ein Einschnitt ist. Ja, so dass wir schon vorbereitet sind, wenn wir in 2 oder 3 oder wann immer Wochen anfangen, das 17. Kapitel zu betrachten. Diese Dinge, die uns in Kapitel 17 und 18 erklärt werden, gehören eigentlich in das 16. Kapitel. Ja, aber das ist eben der Einschnitt, der dann etwas zurückschaut in die Vergangenheit. Aber darauf werde ich uns noch aufmerksam machen. So, Vers 17. Lasst uns gemeinsam den 17. Vers lesen und einmal sehen, was der Text uns hier mitteilt. Vers 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels. So, vom Thron her. Gott selbst spricht, die sprach, es ist geschehen. So, der siebte Engel kommt, er gießt seine Schale aus in die Luft, und wir werden aufmerksam, aha, hier geschieht wieder etwas Neues. So, überlegen wir, gehen wir mal zurück, denken wir darüber nach, was wir in dem 16. Kapitel schon alles gelesen haben. Der erste Engel goss seine Zornschale auf die Erde. Ja? Der zweite goss seine Zornschale auf das Meer oder Salzwasser. Der dritte Engel goss es auf die Wasserströme oder Wasserquellen, das ist das Trinkwasser, das Frischwasser. Und der vierte Engel goss seine Schale auf die Sonne aus. Der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron des Antichristen aus. Und der sechste goss seine Schale auf den Wasserstrom Euphrat aus. Der siebte Engel gießt nun seine Schale aus in die Luft. Und interessant, der Begriff Luft, interessanterweise, wird im Neuen Testament insgesamt 7-mal gebraucht. Ja, da stehen wir wieder und staunen. Nun, wenn man oberflächlich liest und nicht viel darüber nachdenkt, denkt man, naja, was ist schon dabei? Er gießt halt seine Zornschale dort über die Luft aus und so weiter und so weiter. Aber was wissen wir im Zusammenhang der Luft, gerade im geistlichen Zusammenhang, auf den uns die Heilige Schrift hinweist? Wir wissen, dass in der Luft wer herrscht? Ja, ja, natürlich. Ja, Epheser 2, Vers 2. Es steht geschrieben, in denen ihr einst gelebt habt, so die Gläubigen werden angesprochen, es wird gesagt, ihr habt in Sünden gelebt, genau wie die anderen Menschen auch, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. So Satan herrscht in der Luft, also sein Herrschaftsbereich. Da kann ich noch mehr dazu sagen, weil uns in Kapitel 12 auch etwas gesagt wird, aber ich lasse das mal, damit wir nicht durcheinander kommen. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Auch das ist sehr interessant, ihr Lieben. Wer ist denn ein Sohn des Ungehorsams? Ja? Das sind die ungläubigen Menschen. Wer wirkt in ihnen? Ja, hier wird uns also eine geistliche Realität aufgezeigt, die uns als gläubige Menschen sehr bewusst sein muss. Ja? So machen wir uns aber bewusst. Ja, in den vorhergehenden Gerichten wurde der Herrschaftsbereich des Antichristen anvisiert, sage ich mal, ja. Und nun aber wird der Herrschaftsbereich des Fürsten, der in der Luft herrscht, anvisiert. So die Zornschale wird in der Luft ausgegossen. Und nachdenkend darüber, ja, dass wo die Zornschalen alles ausgegossen werden, Erde, Sonne, Luft und so weiter, dann wird dem Leser doch bewusst, oder war zumindest mir bewusst, dass dem Gericht Gottes doch niemand entgehen kann. Ja? Niemand kann sich dem Gericht des allmächtigen Gottes oder seinem Zugriff entziehen. Folgend habe ich das so, oder so habe ich das ausformuliert. Weder das oder der auf der Erde ist, noch der oder das, der in der Luft ist, wird sich dem Gericht Gottes entziehen können. Die materiellen Wesen, das sind die Menschen, die können sich dem Gericht Gottes nicht entziehen, aber auch die immateriellen, die Geisteswesen, wie zum Beispiel Geister, Dämonen, Satan, können sich auch nicht entziehen. Gott, unser Vater, ja, er schickt seine Diener, die Engel, und niemand, weder der rebellische Mensch, noch der Antichrist, noch der falsche Prophet. Und überlegen wir das einmal. Ja, wir lesen darüber, was die Menschen alles leiden werden durch diese Gerichte. Antichrist ist ja auch ein Mensch. Der falsche Prophet ist ja auch ein Mensch. Wie betrifft das Gericht Gottes, dieses zeitliche Gericht Gottes, die immaterielle Welt, die Engel und die Dämonen und die Geister und den Satan? Das bleibt dahin zu stehen. Aber wir wissen eins, dass für diese immaterielle Geisteswesen ein bestimmter Ort geschaffen ist von Gott selbst, ja, der Feuersee, und seiner Zeit, und das wird das Gericht sein, werden sie dort hineingeschmissen werden. Und das ist interessant, das ist sehr interessant. Wir überlegen uns, überdenken einmal diese Begegnung Jesu mit dem Gadarener, der besessen war. Wenn ihr die Bibel habt, dann schlagt doch bitte auf Matthäus 8. Jesus geht hier in einen bestimmten Ort und ihm begegnet ein Mensch, der von bösen Geistern besessen ist. Ja? Und ich lese ganz kurz, oder ich lese nur einen Vers. Wir kennen die Geschichte sehr, sehr gut, aber ich möchte uns auf etwas aufmerksam machen. Vers 29, Matthäus 8, Vers 29. Und siehe, sie schrien und sprachen. So. Die Dämonen in diesem besessenen Menschen, sie sehen Jesus und sie wissen sofort, wer Jesus ist, welche Macht Jesus hat. Und sie schreien. Was denken die, warum sie schreien? Sie haben Angst. Sie haben Angst. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Die wissen ganz genau, wer Jesus ist. Ja? Und dann wird aber gesagt, und das ist was die Dämonen sagen, bist du hergekommen, uns zu quälen. War so interessant. Ehe es Zeit ist. So, sie wissen um einen Zeitpunkt, da wird ein Zeitpunkt kommen, wo sie bestraft werden für ihre Rebellion gegen Gott. Sie wissen ganz genau darum. Sie wissen ganz genau, wer sie bestrafen wird. Und sie haben Angst. Sie haben Angst. Und das sollte uns als Menschen doch zu denken geben, lesend das, was in der Offenbarung hier steht, lesend, was uns auch das Neue Testament oder die Evangelien versichern im Zusammenhang, des Zornes Gottes, des Gerichtes Gottes. Es sollte uns Menschen zum Nachdenken geben. Ihr Lieben, wo kann sich denn der sündige Mensch verstecken? Vor dem allmächtigen Gott und seinem Zorn. Wo kann er sich verstecken? Wie wollen sich all die Hitlers und all die Stalins und all die Mussolinis und all die Verbrecher und die Betrüger und Kinderschänder und Kindermörder und Lügner dem gerechten Gericht Gottes entfliehen? Wie können sie das? Sie können nicht. Und Hebräer 10 sagt uns ganz deutlich in Vers 38, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ihr Lieben, alle Menschen werden Rechenschaft abgeben vor Gott. Alle werden zur Rechenschaft gezogen für ihre Verbrechen, für ihre Sünden, wenn sie diese Sünden nicht unter das Kreuz von Golgatha gebracht haben. Ja? Auch unsere Sünden, wenn wir diese nicht bekannt haben, wenn wir nicht darüber Buße getan haben, wir werden da zur Rechenschaft gezogen wegen dies. So niemand kann Gott entkommen. Ich habe hier und da immer wieder gerne den Country-Sänger Johnny Cash gehört. Und wisst ihr, wer das ist? Johnny Cash. Und eins seiner Markenzeichen war was? Könnt ihr euch erinnern? Er war in Schwarz gekleidet. Er hatte nichts anderes getragen wie nur schwarze Klamotten. Ja, schwarzes Hemd, alles schwarz. Und in einem Lied, das Lied von ihm, Man in Black, gibt er die Antwort, warum er nur in Schwarz gekleidet rumläuft. Auch bei seinen Konzerten. Ja, und die Antwort ist eigentlich der Hinweis auf die Sünde des Menschen, dass solange die Sünde in dieser Welt ist, solange wird er als ein Zeichen dafür, dass die Sünde noch da ist, schwarz tragen. So, eins seiner letzten Lieder, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, eins seiner letzten Lieder, die er vor seinem Tod aufgenommen hat, kurz vor seinem Tod, aber dieses Lied wurde nach seinem Tod veröffentlicht, interessanterweise. Es ist ein ganz alter Gospel-Song, der 1934 schon geschrieben worden ist und aufgeführt worden ist von Kirchenchören oder Gospel-Quartetts. Und dieser Gospel-Song heißt God is gonna cut you down. God is gonna cut you down. Und übersetzt heißt das im Deutschen so etwa wie Gott wird dich niedermähen oder Gott wird dich schon kriegen. Ja? Und ich habe einen Abschnitt dieses Liedes übersetzt. Im Deutschen hört sich das nicht so toll an wie im Englischen, aber der Sinn sollte doch uns bewusst werden. Es heißt folgendermaßen in diesem Lied: Du kannst weiterlaufen, solange du willst. Früher oder später wird Gott dich niederstrecken. Früher oder später wird Gott dich niederstrecken. Geh und sag es dem Lügenmaul. Geh und sag es den Mitternachtsschwärmern, das sind die unmoralischen Menschen. Sag es dem Bummler, das sind die Drückeberger, die Faulenzer, dem Spieler, dem Verleumder. Sag ihnen, dass Gott sie niederstrecken wird. Es ist kein fröhliches Lied, ja, mit Sicherheit nicht. Aber die Aussage dieses Liedes ist richtig im Zusammenhang der Heiligen Schrift. Und ich wundere mich, in wie vielen Gemeinden heute dieses Lied überhaupt gespielt werden kann oder gesungen werden könnte. Ja, ist nicht sehr besucherfreundlich. Ja, dieser Hinweis darauf, dass niemand sich vor dem Gericht Gottes entziehen kann, sich dem Gericht Gottes entziehen kann. Ja, aber der Text dieses Liedes, aber auch der Text vor uns, den wir gemeinsam heute anfangen zu studieren. Eigentlich der ganze Offenbarungsbericht ist nicht sehr besucherfreundlich. Bestimmt nicht. Ja, wenn der Mensch in der Sünde verbleibt, in seiner Rebellion gegen Gott verbleibt, wird Gott ihn strafen. Das ist der Hinweis. Immer und immer wieder, eben auch in der Offenbarung. Und das ist doch, worauf es wirklich ankommt, ihr Lieben, gerade auch im Zusammenhang einer Gemeinde, ja, dass man immer wieder Menschen darauf aufmerksam macht, dass das die Realität ist. So, das heißt, wenn wir mit der Sünde spielen, sie nicht ernst nehmen, wir haben ein Problem, ja. Und das ist gut, dass man hört, dass Gott die Sünde ernst nimmt, damit wir sie auch ernst nehmen und sofort Jesus Christus bringen. Ohne Jesus Christus als unseren persönlichen Heiland, ihr Lieben, haben wir als Menschen keine gute Zukunft. In seiner Sünde verbleibend, ja, ist der natürliche Mensch dem Gericht Gottes ausgesetzt. Und das ist keine schöne Realität. Und wie schrecklich wird es sein, wenn der unregenerierte Mensch dann aber das gleiche Schicksal wie Satan, seine Dämonen, der Tod, ja, haben wird, wenn er in die Verdammnis, in den Feuersee geworfen wird. Wir sehen bei den bösen Geistern, die haben Angst davor. Und die Menschen heute, ja, reden so frei darüber und sagen, ja, ich werde in der Hölle mit meinen Kumpels Partys feiern. Das denken die Dämonen nicht. Das sollte uns aufmerksam machen, ja, wie wir gerade auch mit solchen Dingen umgehen und darüber denken. Die Bibel sagt uns ganz klar, was die Realität ist. Und das ist wirklich eine absolut harte Botschaft. Es ist richtig, es ist eine harte Botschaft. Aber Gott selbst bezeugt in seinem Wort, dass es die Wahrheit ist. Ja, Gottes Zorn über die Sünde ist echt. Schaut noch einmal in den Vers 17. Wir lesen Folgendes. Es wird gesagt, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, so Gott selbst spricht, die sprach, es ist geschehen, es ist geschehen. Woran erinnert euch diese Aussage, es ist geschehen? Richtig, es ist vollbracht. Ich habe mal nachgeguckt und tatsächlich, man kann das fast auch so übersetzen, es ist vollbracht. Ja, aber doch werden andere Worte gebraucht in Offenbarung. Aber die grammatische Form ist sehr, sehr interessant. Ich versuche das nachher zu erklären. Ich weiß, ich verstehe es selber nicht völlig, was es meint. Ja, dass dieser Satz in dieser besonderen grammatischen Form steht. Ich versuche es euch zu erklären, aber es ist schwierig. Wenn ich es nicht verstehe, ja, wie soll ich das erklären? Aber ich sage euch, was ich gelesen habe. Vielleicht versteht ihr das. So, die Aussage des Herrn Jesus, ja, wir wissen das, am Kreuz auf Golgatha bezog sich auf was? Es ist vollbracht, auf die Erlösung. Ja? Die Erlösung, das Heil dieser Welt ist vollbracht durch das Sterben des Sohnes Gottes und natürlich seine Auferstehung. So, etwas absolut, ich sag mal, Monumentales ereignete sich zu diesem Zeitpunkt vor den Toren Jerusalems, als Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Geschichtliche Tatsache. So, die bedeutendste Frage der Menschen überhaupt, die Erlösung aus seiner Sünde, wurde gelöst. Und die Antwort ist was? Jesus Christus. Ja. In Jesus allein ist die Erlösung zu haben. Und das, was Gott selbst verheißen hat, das, was Gott selbst gesagt hat und immer wieder durch seine Propheten im Alten Testament unterstrichen hat, er hat sein Volk immer wieder darauf aufmerksam gemacht. So und nur so wird das sein. Die Erlösung wird geschehen durch den Messias, der kommen soll. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Ja? Es hat sich ereignet auf Golgatha. Und deshalb sagt Jesus, es ist vollbracht. So. Worauf beziehen sich die Worte in unserem Text, also in Offenbarung 16, Vers 17, wenn gesagt wird, es ist geschehen? Die übrigens, wie gesagt, in derselben grammatischen Form stehen und die Form meint, es ist geschehen und es wird geschehen bleiben. Ah, ja, man kann es nicht anders deuten. Als die Heilige Schrift uns das sagt. Das ist die Erklärung. Es ist geschehen und es wird geschehen bleiben. So, die Bedeutung dessen, was geschehen ist, ja, bleibt. Das ist etwas Monumentales. Und genauso auch mit unserem Text. Und interessanterweise wird diese Aussage, es ist geschehen, zweimal in der Offenbarung gebraucht. Das nächste Mal, wo diese Aussage gebraucht wird, ist Kapitel 21, Vers 6. Schlag bitte auf diese Stelle, Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Es ist wunderbar, das zu lesen. Und er sprach zu mir, Gott spricht, es ist geschehen. Da ist das zweite Mal, wo diese Aussage gebraucht wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. So zweimal hören wir also diese Aussage aus dem Munde Gottes in der Offenbarung, es ist geschehen. In unserem Text hier in Vers 17 bezieht sich diese Aussage auf die Vollendung der Gerichte Gottes in der Trübsalszeit. Das letzte der Gerichte Gottes für diesen besonderen Zeitabschnitt ist dabei, sich zu vollenden. Ja? Gott hat von diesen Gerichten auch gesprochen, dass sie kommen werden, immer und immer wieder. Und jetzt sagt der Text, ja, siehst du, es ist geschehen. Offenbarung 21, Vers 6, das ist das andere, die andere Stelle, wo genau dasselbe Wort gebraucht wird, es ist geschehen. Interessanterweise steht diese Aussage in Mehrzahl. So, es müsste richtiger heißen, sie sind geschehen. Die Dinge, die Gott je gesagt hat, die Gott je verheißen hat, durch die Propheten unterstrichen hat, sind dabei, sich zu erfüllen. Ja? So, auch hier in Offenbarung 21, Vers 6 geht es um etwas Monumentales, nämlich darum, dass nun eine neue Realität anfängt oder beginnt. Das heißt, der neue Himmel, die neue Erde, das wird nun die Wirklichkeit werden, so wie Gott es verheißen hat. Es ist geschehen und es soll geschehen bleiben. So, und wir lesen in dem vorhergehenden Vers, ja, Offenbarung 21, Vers 5, da wird der Hinweis uns gegeben, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Genau so wird es stattfinden. So, Kapitel 21, geschieht etwas Gewaltiges. Das neue Gottes ist dabei anzubrechen, den neuen Himmel, der neuen Erde. Wir verstehen deshalb, dass auch in unserem Vers hier in Kapitel 16, Vers 17 etwas Gewaltiges sich vollzieht. Was ist das? Naja, wie ich habe gesagt, ja, das Ende der Gerichte Gottes, der Trübsalzeit, finden ihren Abschluss. Das ist schon ganz gut, aber ist das alles, was stattfindet? Ihr Lieben, wir verstehen es aus dem Zusammenhang der Schrift, dass mit der Vollendung der Gerichte Gottes etwas anfängt, worauf die Propheten Gottes auch hingewiesen im Alten Testament. Und was ist das? Es ist das zweite sichtbare Kommen des Herrn Jesus als König. Mit seinen Heiligen und dann natürlich auch die Wiederherstellung Israels und der Anfang des tausendjährigen Reiches. So, die Frage ist das etwas Gewaltiges? Ist das etwas Monumentales? Was denkt ihr? Absolut, absolut. So, diese Worte, es ist geschehen, sind also nicht nur, ich sag mal, die abschließenden Worten einer besonderen Zeit, die zur Bestrafung der rebellischen Welt und der Läuterung Israels gedient hat. Sie sind gleichzeitig ein Startschuss, ja, für einen neuen Abschnitt des heilshandelnden Gottes mit den Menschen, besonders mit seinen Menschen. Sie läutern den Beginn des messianischen Reiches an, das Gott in seinem Wort verheißen hat und das er durch seine Propheten immer und immer wieder unterstreichen ließ. Es ist geschehen. In dem Sinne, siehst du, es ist geschehen. Es ist dabei, sich zu erfüllen. Genauso wie Gott es gesagt hat, genauso wird es passieren. Und ihr Lieben, diese Worte, gerade auch diese Aussage, die muss uns Mut machen. Die muss uns Mut machen. Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort. Jedes Wort, jede Silbe des Wortes Gottes wird sich genauso erfüllen, wie Gott es ausgesprochen hat. Und gehören wir zu Gott, weil wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben in Buße, dann ist das, was die Heilige Schrift uns sagt, eigentlich, wie man im Englischen sagt, the roadmap. Ja, alles ist uns dargebracht, dargereicht, ja, wie wir die Realität verstehen sollen und wie wir auch die Zukunft verstehen sollen, wie wir den Tod verstehen sollen, wie wir das Leben verstehen sollen. Alles wird uns dargereicht als Kindern Gottes von Gott selbst. Nun, wir wollen heute gemeinsam das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist ja etwas, was uns in die Vergangenheit schauen lässt, ja, zum Kreuz hin, an dem Jesus seiner Zeit sagte, natürlich sprechend im Zusammenhang des Heils, es ist vollbracht. Daran erinnert uns das Abendmahl. Das Heil ist vollbracht. Aber das Abendmahl lässt uns auch in die Zukunft schauen, ja, und zwar auf das Kommen des Herrn Jesus für uns als seine Gemeinde und dann natürlich auch auf das zweite sichtbare Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde, wenn er sein Reich anbrechen lassen wird, das messianische Reich. Auch daran soll uns das Abendmahl eigentlich erinnern. Und ihr Lieben, es ist gut. Es ist gut, dass wir um diese Realitäten wissen, sie richtig einordnen können und auch für unser persönliches Leben auch angenommen haben. Verstehen? Ja. Ich habe mein Leben Jesus Christus anvertraut und deshalb sind meine Sünden mir vergeben, deshalb bin ich ein Kind Gottes. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass meine Zukunft sicher ist. Meine Zukunft ist sicher mit meinem Herrn Jesus Christus. Und deshalb beten wir auch heute. Ich bete mit uns. Komme bald, Herr Jesus. Komme bald. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist wunderbar, immer wieder auf diese sehr präzise Realitäten aufmerksam gemacht zu werden, was das Heil betrifft, was das Leben betrifft, das Sterben betrifft, was dein Kommen betrifft. So, das bedeutet, wir brauchen nicht zu vermuten, wir brauchen nicht zu hoffen, in dem Sinne, oh, es könnte passieren oder es könnte nicht, sondern wir können wissen. Wir können wissen, weil es in deinem Wort steht, dass diese Dinge sich ereignen werden und ereignet haben. Und wie wunderbar ist es, Herr Jesus Christus, dass du uns nicht nur dein Wort gegeben hast, das uns ganz klar zeigt, wie wir zu leben haben in der Zeitlichkeit und was eins sein wird in der Zukunft, sondern du hast uns auch den Heiligen Geist gegeben, sodass wir verstehen und erkennen, dass dieses Wort das Wort Gottes ist und nicht das Wort des Menschen. Es ist nicht eine Vorstellung eines Menschen, die uns weitergegeben wird in der Heiligen Schrift, sondern tatsächlich die Realität, in der wir stehen und die uns erwartet. Wir danken dir, dass wir es so gut haben bei dir. Wir danken dir für diese Vergebung. Und wir danken dir gerade auch jetzt dafür, dass wir als deine Gemeinde das Abendmahl feiern dürfen. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade, welch ein Geschenk. Anbetung sei dir. Amen. Amen.